Das ist die Hoffnung, um die es heute gehen soll. Und ich glaube auch in den kommenden Wochen ganz herzliche Einladung dazu. Vor ein paar Jahren war ich mit meiner 8. Klasse auf Norderney und durfte eine Klassenfahrt machen, die echt wie ein Urlaub war. Das war fantastisch. Wir waren da auf dieser Insel, wir hatten traumhaftes Wetter, wir saßen am Strand und es war wie Urlaub, es war total toll. Und da haben wir eine Wattwanderung gemacht in der Zeit. Und da ist mir so eine Geschichte dieses Wattführers hängen geblieben. Und ich möchte euch heute einmal mitnehmen in diese Geschichte. Stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr macht Urlaub an der Nordsee und ihr geht mit einer Gruppe los und wollt eine Wattwanderung machen. Ihr seid relativ unerfahren, aber ihr seid gut drauf und ihr geht relativ spät los, weil die Flut so lange nicht zurückgegangen ist. Und dann seid ihr mitten im Watt und plötzlich merkt ihr, oh, es wird dunkel. Und das nicht allein, sondern der berühmte Wattnebel, von dem wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben aus irgendwelchen Geschichten, zieht auf in Minutenschnelle. Und plötzlich schlägt die Stimmung um und ihr erinnert euch an all die Warnungen, die ihr mal gehört habt. Irgendwann, wo euch jemand gesagt hat, geht nie alleine ins Watt, das ist gefährlich. Aber es sah so easy aus. Es sah alles so überschaubar aus, als ihr losgelaufen seid. Und ihr erinnert euch vielleicht auch an Zeitungsartikel über vermisste Menschen. Und plötzlich mit einer ganz eindeutigen Klarheit wird euch bewusst, wir sind verloren. Wir haben keine Ahnung, in welche Richtung wir gehen müssen. Wenn jetzt kein Wunder geschieht, dann wird die Flut kommen und die Flut wird uns vernichten. Und das Schlimmste daran ist eigentlich, dass diese ganze Situation einfach meine eigene Schuld war. Das war nicht so, dass irgendjemand mich da reingetrieben hätte oder dass es ein Fehler irgendein Wattführers war, der uns falsch geführt hat. Das war nicht jemand, der uns gezwungen hat, sondern das war einfach jugendlicher Leichtsinn irgendwie oder Spaß. Also wir wollten Spaß haben und wir sind halt einfach losgegangen. Und alles und das, was als völlig harmloses Unterfangen angefangen hat, wird plötzlich zu einer völlig ausweglosen Situationen. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen in deinem Leben kennst oder ob es dir total rundherum gut geht und alles in Ordnung ist bei dir. Auf jeden Fall ist so eine Situation, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, für viele Menschen in unserem Land ganz real. Vor ein paar Jahren hat der Spiegel online einen Artikel herausgebracht mit der Überschrift »Wie ein Krebs der Seele«. Und in diesem Artikel berichtete die Journalistin Angela Gatterburg davon, dass in Deutschland jährlich über 10.000 Menschen sich das Leben nehmen, weil sie in so einer Hoffnungslosigkeit leben, dass sie nicht mehr weiter wissen. Und die Dunkelziffer derer, die das versuchen und nicht schaffen, liegt bei 100 bis 150.000. Das hat mich total erschüttert. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. In unserem Land, in einem Land, das, in dem Milch und Honig fließen, wortwörtlich, gibt es so viele Menschen, die am Ende sind und die in so einer Hoffnungslosigkeit, in so einem Wattnebel, wenn ich das mal im übertragenen Sinne beschreiben möchte, stecken, dass sie nicht mehr aus- und einwissen. Und das ist jetzt natürlich eine sehr extreme Geschichte oder es ist eine sehr extreme Zahl, aber vielleicht bist du heute Morgen auch hier und vielleicht fühlst du dich in deiner Ehe völlig hoffnungslos und sagst, wenn das so weitergeht, keine Ahnung, dann wird das mich zerstören, es wird meine Familie zerstören. Vielleicht ist es eine Krankheit, die du als hoffnungslos empfindest Vielleicht erlebst du finanzielle Nöte und du fragst dich, ob du jemals aus deinen Schulden rauskommst. Vielleicht hast du falsche Entscheidungen in deinem Leben getroffen und hast durch Unrecht dein eigenes Leben so vor die Wand gefahren, dass du einfach keinen Ausweg mehr siehst. Und das Schlimmste dabei ist, dass du eigentlich tief drin weißt, Mist, ich hab's verbockt. Es war jetzt kein anderer, sondern ich hab's irgendwie verbockt. Und ich glaube, Hoffnungslosigkeit hat sehr viel mit dieser Erkenntnis zu tun, ich bin eigentlich schuld daran, wie es mir so geht. Natürlich nicht nur, häufig werden Menschen auch schuldig an uns und auch das kann uns in Hoffnungslosigkeit treiben, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Am schlimmsten empfinde ich die Situation, wo ich weiß, ich bin selber schuld. Ich hatte so eine Situation in der Schule, es ging um eine Notenklage bei mir und das war so eine blöde Situation, aber letztendlich war ich schuld, weil ich mich nicht komplett an meinen Lehrplan gehalten habe, weil ich halt dachte, ach, ich weiß es besser und ich mache das halt so, wie ich das für richtig empfinde. Das war jetzt keine so schlimme Situation, aber dieses Gefühl zu haben, also ich habe es verbockt, ich habe es nicht richtig gemacht und dann musst du halt irgendwie zum Direktor und dann musst du Gespräche führen und du gehst da rein und weißt, das Einzige, was du sagen kannst, ist, ich hab's verbockt. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Und diese Erkenntnis, es war meine Schuld, die führt viele Menschen genau in diese Situation, dass sie in Hoffnungslosigkeit verharren. Und ich möchte einfach mal ein paar Dinge aufzählen, die vielleicht wie so Steine sind in unserem Leben, vielleicht in deinem Leben, in meinem Leben, die wie so eine Mauer um uns herum sich auftürmen und wo man das Gefühl hat, ich komme da nicht raus. Da ist zum Beispiel dieser Stein Gleichgültigkeit vielleicht. Vielleicht sind wichtige Menschen in meinem Leben um uns herum uns einfach manchmal gleichgültig und wir meinen das gar nicht böse irgendwie, aber plötzlich merken wir, dass wir alleine dastehen, dass es da irgendwie wenig Menschen um uns herum gibt oder wir sehen das Leid dieser Welt und es lässt uns halt einfach kalt und wir stehen dem gleichgültig gegenüber und irgendwann merken wir, Mensch, das war total schlecht, das war nicht gut. Und es türmt sich wie so ein Baustein vor uns auf. Oder Undank. Undank ist so etwas, was uns isolieren kann. Da ist vielleicht meine Mama oder mein Papa, die sich total investiert haben in mich. Oder irgendwelche lieben Personen in meinem Leben, die sich in mich investiert haben. Und ich nehme das einfach als selbstverständlich hin. Und ich meine das auch nicht böse, aber ich merke gar nicht, wie das andere verletzt, vielleicht mein Gegenüber. Und plötzlich habe ich da wieder was um mich aufgebaut und ich merke, wie ich mich mehr isoliere. Zorn, fehlende Selbstbeherrschung, damit kenne ich mich aus. Und dann entschuldige ich das so oft mit, ja, ich bin halt so ein extrovertierter Charakter und ich bin so gemacht. Nee, ist aber häufig echt nicht gut. Oder, und auch das meint man ja häufig nicht böse oder so, aber man verletzt Menschen und man merkt, Mist, selbst wenn ich mich entschuldige, steht das wie so eine Mauer um mich und es ist irgendwie etwas, was mich einengt, was mich fertig macht. Stolz, Hochmut, Egoismus. Kaum jemand sagt, oh, ich habe echt ein Problem mit Stolz. Aber ja, da gibt es jemanden, ich auch. Dann, dass ich einfach dieses Gefühl habe, so, ich muss mich jetzt auch mal um mich kümmern, keiner kümmert sich um mich und ich kümmere mich jetzt mal um mich, dann sieht wenigstens irgendjemand mich und ich werde sowieso nur ausgenutzt und ich glaube, dass das auch eine Form von Stolz sein kann und im Stillen finde ich halt alle anderen eigentlich blöd, nur mich finde ich gut. Ne? Und das isoliert uns. Also alle anderen sind blöd, nur wir sind die Guten. Aber das funktioniert nicht. Und ich merke das bei mir auch, dass das manchmal Mauern baut. Mauern zu Menschen, Mauern zu Gott. Eifersucht. Ich bin so besitzergreifend, dass keiner mehr in meiner Nähe atmen kann. Ich zerstöre mich selber, weil ich immer eine Bedrohung wittere bei anderen. Oder Lästerei, vielleicht etwas, was man als harmlos empfindet. Ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Das ist nicht unbedingt, schlimm, wenn ich auch mal was... Ich sage ja nur die Wahrheit. Das ist ja eigentlich der beste Spruch immer dahinter. Ich sage nur die Wahrheit, muss auch mal gesagt werden. Nee, aber eigentlich, wenn die Person nicht dabei ist, muss man es auch häufig nicht unbedingt sagen. Häufig betrifft einen das überhaupt gar nicht. Und ich merke, dass so eine Mauer um mich herum entsteht. Ich habe jetzt einfach noch mal ein paar Steine dazu genommen, die ich nicht beschriftet habe. Und da kannst du vielleicht Dinge einfügen, von denen du merkst, die sind in meinem Leben und die isolieren mich. Die bringen mich in so eine Situation, wo ich irgendwie nicht wieder rauskomme. Und das ist die zweite Erkenntnis in so einer Situation, nämlich die Erkenntnis, ich komme da nicht raus. Wie diese Menschen in dem Wattnebel, die plötzlich merken, egal was wir jetzt tun, wahrscheinlich tun wir das Falsche in der Regel. Und ich komme da nicht raus. Ich kann das nicht überwinden. Wenn nicht ein Wunder geschieht, dann bin ich hier verloren. Und wisst ihr, in all dem stehen wir nicht alleine. Und das ist so schön. Und ich möchte euch ein kleines Volk vorstellen, und die meisten von uns kennen das ja, das genau in so einer Situation war. Und das ist das Volk Israel. Und wir befinden uns ungefähr zwischen 800 und 400 vor Christus jetzt gerade. Und das Volk Israel war ein kleines Volk, wirklich klein, so wie jetzt auch, sehr klein, eigentlich verschwindend gering. Und dieses Volk hatte genau das Problem, was ich aufgezeigt habe. Sie waren innerlich völlig gespalten. Es gab zwei Reiche, es gab Juda und es gab Israel. Und eigentlich waren das Brüder, das waren Menschen aus einem Stamm, das waren Nachkommen eines Mannes, Abraham. Und die bekämpften sich bis aufs Blut. Sie hassten sich und zusätzlich waren sie umgeben von Feinden, wie jetzt auch, die sie einfach nur vernichten wollten, die sie von der Landkarte vernichten wollten. Familien waren zerstört, Ehen gingen zu Bruch, der Krieg war eine Brutstätte von Krankheit und Tod und natürlich folgte darauf Hungersnot und Zerbruch. Und besonders die Schwachen und Armen waren Gebeutelte, die Waisen und die Kinder, denen ging es schlecht, niemand kümmerte sich um sie. Es war Einsamkeit an der Tagesordnung. Und das Schlimmste war, dass die Menschen sehr genau wussten, dass sie sich selbst in diese Situation manövriert hatten. Sie hatten Gott verlassen, so steht es da, sehr häufig im Alten Testament, in den Propheten, wenn ihr die mal durchlest, dann steht da immer und immer wieder, ihr habt mich verlassen, sagt Gott, ihr seid weggegangen von mir. Ihr habt euch auf euch selbst konzentriert, ihr habt eure Ehre gesucht und nicht meine Ehre gesucht. Ihr seid in Sünde und in Zerbruch gefangen. Ihr seid selbst schuld an eurer Situation. Und es war eine hoffnungslose Situation. Sie waren gefangen worden, sie waren verstreut auf das ganze Reich damals im Osten. Und mitten in diese Situation hinein spricht Gott. Und wenn Gott spricht, dann wacht Hoffnung auf. Und das ist ja das Thema heute. Wenn Gott spricht, dann erwacht Hoffnung. Und es war ein über Jahrhunderte sich aufbäumende und wachsende Hoffnung, die entstehen konnte. Und Gott sagte ihnen, ich weiß, wie es euch geht. Ich sehe das.
Ich kenne eure Schuld. Und ich weiß, dass ihr unfähig seid, die Dinge, die euch umgeben, in Ordnung zu bringen. Aber ich werde euch helfen. Und er sagt in Jeremia 29, Vers 11, Andreas, das geht gerade nicht weiter. So, da haben wir es. In Jeremia 29, Vers 11 sagt er, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und das ist doch genau das, was wir brauchen. Zukunft und Hoffnung. Das ist so wichtig, dass wir Hoffnung haben, dass wir nicht aufgeben können, dass wir nicht aufgeben müssen, so. Und wie ist das? Was sagt Gott? Was für eine Hoffnung erwacht da? Und er sagt in Jesaja 7, Vers 14, und ich möchte euch jetzt mal da durchführen, was Gott verspricht und was für eine Hoffnung er schenkt. Und er sagt, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt Gott mit uns. Denn das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten, das ist so wie der Wattnebel, ist ein Licht aufgeleuchtet. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und in Zacharia 9, 9 sagt er, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist es, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Was Gott hier macht, ist, er lässt eine Hoffnung entstehen, und diese Hoffnung ist eine Person. Das ist nicht irgendwie, hier kommt ein Geschenk und da ist was Tolles für dich drin, sondern das ist eine Person, die hier angekündigt wird. Und die Hoffnung ist ein Mensch, aber irgendwie kein normaler Mensch. Irgendwie kein Mensch, der von einem Mann gezeugt worden ist, sondern einer, der vom Heiligen Geist gezeugt wird. Gott mit uns heißt er, Gott mit uns, Immanuel. Und das ist die Hoffnung, die Gott hier ausspricht. Er sagt, ich komme in deinen Wattnebel, ich komme hinter deine Mauer, ich komme in deine Hoffnungslosigkeit, in Jesus, meinem Sohn. Ich mache mich selbst auf den Weg, weil ich weiß, dass du aus deiner Verlorenheit nicht selbst herauskommst. Und ich sehe deine Gefangenschaft und ich sehe, dass du dich quälst mit all dem, und ich komme als Ratgeber und ich komme als starker Gott und ich komme als ewiger Vater und ich komme als Friedefürst, als Retter und König. Und in Jesaja 25, 8, Vers 9 sagt er, er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rettet. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein. Denn er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet und geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Und hier ist die Hoffnung für das, was wir selbst vermurkst haben. Das ist das, was wir als Hoffnung haben dürfen für all das, was wir uns eingebrockt haben. Da ist die Gleichgültigkeit und der Undank und der Zorn und die fehlende Selbstbeherrschung und unser Egoismus und unser Hochmut und unser Stolz und unsere Eifersucht und unsere Lästerei. Und daraus baut Gott etwas, was uns Rettung schenkt. Das nimmt er mit ans Kreuz. Das ist die Hoffnung, die erwacht, dass jemand kommt, der die Stärke und die Kraft hat für mich, dass ich gerettet werde. Die Hoffnung ist, dass jemand kommt und meine Schuld wegnehmen kann. Die Hoffnung ist, dass jemand kommt und mich heilen kann von mir selbst und auch von all dem, was mir angetan wurde von anderen. Jemand, der diese Mauer um mich einreißt. Die Hoffnung ist, dass jemand Täter und Opfer zusammenbringen kann, weil er die Schuld des Täters vergibt und trägt und weil er das Leid, das das Opfer erfahren hat, trägt und heilt. Und deshalb ist das der einzige Ort, dieser wunderbare Ort, wo Täter und Opfer Frieden finden können. Das ist so unfassbar. Und das ist die größte Hoffnung, die wir haben können. Das ist die Hoffnung, die wirklich, wirklich Heil bringt, Heil bringen kann. Das ist nicht nur so ein Pflaster auf einer eiternden Wunde, damit man die nicht mehr sieht. Dann macht man eben so ein Pflaster drüber und nach 3 Tagen merkt man, nee, es wird alles nur schlimmer und die Wunde eitert schlimmer und wird entzündet sich, sondern das ist etwas, was die Wurzel heilt. Das ist der Ort, wo wir Hoffnung finden. Gott stirbt als Gerechter für die Sünde von einem jeden von uns. Und er stirbt auch für das Leid, das uns angetan worden ist. Jesus ist diese Hoffnung, die Gott über Jahrhunderte hinweg auf unterschiedlichste Arten und Weisen angekündigt hat. Hoffnung erwacht. Gott spricht über Jahrtausende von diesem Menschen, von Jesus im Alten Testament. Und das Wunderbare ist, es gibt im Alten Testament über 300 Voraussagen über Jesus. Über 300. Von den unterschiedlichsten Personen, von Mose schon, von David, Menschen, die Jahrhunderte auseinander lebten, Jesaja, Micha, Zacharia, alles Propheten der Zeit vor Christus. Und alle diese 300 Zusagen haben sich in Jesus erfüllt. Als Mathematiker weiß man, dass selbst wenn man sagt, 8 bis 10 erfüllen sich in dieser einen Person, dann tendiert die Wahrscheinlichkeit schon gegen 0. Was ist das für ein Wunder? Was macht Gott hier? Gott lässt eine Hoffnung erwachen und er zeigt uns, also ich bin ja so froh, dass wir heute leben und nicht vor 1000 Jahren, ganz ehrlich. Ich bin so froh, oder vor 3000 Jahren, so, dass wir heute leben, weil er zeigt uns, er hat uns gezeigt, dass sein Wort gilt und wahr ist. Wir können uns darauf verlassen. Das ist kein Zufall, dass das alles in Erfüllung geht, sondern es ist die Wahrheit. Und Gottes Wort sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort, das Gott spricht, wird nie vergehen. Das steht in Lukas 21, Vers 33. Wir können uns darauf verlassen, dass seine Worte zu 100% zutreffen. Und wenn Gott zu dir spricht, heute zum Beispiel, dann weißt du, das trifft 100% zu. Und ich möchte dir, bevor ich Schluss mache, ein paar Zusagen zusprechen, die Gott gemacht hat. Er sagt zu dir: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn du an mich glaubst, dann wirst du leben, auch wenn du stirbst. Und jeder, der an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das sagt er dir. Und darauf ist 100% Verlass. Und er sagt zu dir: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Brot des Lebens. Und wenn du zu mir kommst, dann wirst du keinen Hunger mehr haben. Und es wird dir nicht mehr dürsten. Das sind alles Versprechen Jesu aus Johannes. Und Gott möchte, dass das in deinem Herzen tief verankert ist. Und er möchte dich rausholen aus diesem Nebel, in dem du dich vielleicht fühlst heute Morgen, wo du denkst: Ich komme da nicht raus, es gibt keinen Ausweg, ich weiß nicht wie, ich brauche Hilfe von außen. Dann sagt er dir: Glaube mir, ich kenne den Weg. Folge mir, ich hole dich hier raus. Tu, was ich dir sage, und du wirst leben. Und zwar in Ewigkeit. Und ich möchte mit einem Vers schließen, der steht in Klagelieder. Und Klagelieder ist eigentlich, wie der Name ja schon sagt, ein Buch der Klage. Es ist von Jeremia geschrieben, der wirklich es nicht einfach hatte. Und das meiste sind auch Klagen, aber mitten in diesem Buch, in Kapitel 3, 21 bis 25 steht: Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Jeden Morgen ist es neu. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, dann ist sein Erbarmen das, was auf dich wartet. Groß ist seine Treue. Und meine Seele spricht: Der Herr ist mein Anteil. Auf ihn will ich hoffen. Er ist die Hoffnung. Hoffnung hat einen Namen und der Name ist Jesus. Jesus Christus. Und wir haben das erlebt. Wir haben das erlebt an unserem Geist, an unserem Körper, an unserer Seele haben wir das erlebt, viele von hier, dass das die Hoffnung ist, die trägt. Dass das die Hoffnung ist, die uns Zukunft gibt. Und lasst uns jetzt zum Abschluss miteinander beten. Und ich bitte euch einfach, dass wir unsere Köpfe neigen, dass wir unsere Augen schließen. Und ich möchte euch noch einmal zusprechen. Jesus reicht dir seine Hand. Und er sagt dir: Glaube mir, folge mir und tu, was ich dir sage. Dann wirst du errettet aus deiner Hoffnungslosigkeit, denn ich gebe dir Zukunft und Leben. Und wenn du das noch nie festgemacht hast, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, das heute festzumachen. Dann geh nicht weg, komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne. Hier ist ein Gebetsteam, das gerne mit dir redet, mit dir betet, dich segnet und diesen Weg zeigt, den viele von uns schon gegangen sind. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns Hoffnung geschenkt hast, die über dieses Leben weit hinausgeht. Ich danke dir, dass du uns Ewigkeitshoffnung geschenkt hast. Ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der gekommen ist, um uns herauszuholen aus unserem Nebel, aus unserer Gefangenschaft, dass du gekommen bist und die Mauer eingerissen hast, die zwischen dir und uns stand. Dass du gekommen bist zur Rettung jedes Einzelnen, zur Rettung dieser Welt. Herr, du willst nicht richten, du willst retten, Herr. Du bist der Retter. Und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und jeden mit offenen Armen empfängst, der sagt, ja, ich will dir folgen. Halleluja. Ich danke dir dafür, Jesus. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen weit öffnest für dein Reden. Dass wir dich hören können. Dass wir wissen, du bist da. Und dass wir dir antworten heute. Und nicht nach Hause gehen, ohne das festgemacht zu haben, dass du unser Retter bist. Amen.